In der heutigen Folge geht es um lächerlich gute Spiele. Und deswegen haben wir nicht nur zwei tolle Reviews dabei, sondern sprechen eben auch über genau das Thema, nämlich was macht ein Spiel eigentlich gut? Und jetzt wünsche ich euch ganz viel Spaß und direkt nach dem Intro sage ich auch schon mal Mats ab! Das ist die Geschichte von Final Fantasy XVI. Vor langer Zeit gab es Krieg auf einem Kontinent namens Valestea. Ein Krieg, der nicht nur von Kämpfern und Bestien ausgetragen wurde, nein, die wahre Macht und Entscheidung über Sieg oder Niederlage erfochten sagenumwobene Kreaturen. Wesen, die über allem stehen. Wesen mit unvorstellbaren elementaren Fähigkeiten. Den Espern. Diese Esper schliefen versteckt in auserwählten Menschen aus den verschiedensten Ländern Valesteas. Sie wurden auch als Dominus bezeichnet. Einer davon war der Kronprinz von Rosaria, Joshua Rossfield, in dem tief die flammende Esper Phönix schlief und dem Königreich einen entscheidenden Vorteil im Krieg verschaffen sollte. Beschützt wurde der junge Prinz von seinem älteren Bruder, der den Rang des ersten Schildes innetrug, Clive Rossfield. Doch eines schrecklichen Tages, wenige Tage vor einer gewaltigen Schlacht, während sich die Truppen aus Rosaria auf den Kampf vorbereiten wollten, geschah das Unvorstellbare. Eine Infiltration feindlicher Mächte und eine bislang nie dagewesene zweite Esper des Feuers taucht auf, die den Phönix zum Kampf herausforderte und besiegte. Der noch junge Beschützer Clive wurde als einziger Überlebender aus den Trümmern des Kampfplatzes gerettet, versklavt und als Kriegsinstrument für ein anderes Reich benutzt, bis er sich eines Tages dazu entschließt, zu rebellieren, für seine Freiheit und seine Rache am Mörder seines Bruders zu kämpfen und das Leben zu leben, das er sich 13 Jahre lang in Gefangenschaft vorgestellt hat. Final Fantasy XVI ist die Geschichte von Clive Rossfield und seinem Weg zur Freiheit. Für mich als langjähriger Fan des Franchises ist der Release eines neuen Teils immer was Besonderes, denn jedes Final Fantasy ist anders. Und auch wenn die Trailer mich nur milde hypen konnten, hat spätestens die frei verfügbare Demo es geschafft, mich vollständig abzuholen. Und ich war bereit, Valestea zu erkunden. Die anfangs wiedergegebene Geschichte umfasst dabei nicht mehr, als wir tatsächlich in der Demo sehen. Und ich will und werde an der Stelle auch tatsächlich gar nicht weiter drauf eingehen, weil Final Fantasy XVI lebt von seiner Geschichte und seinen Cutscenes. Von der ca. 35 Stunden langen Main Story sind nämlich sage und schreibe 10 Stunden Cutscenes. Und die haben es in sich. Das Spiel nimmt sich dabei die Zeit, nicht nur die Übermacht der Esper immer und immer wieder zur Schau zu stellen und die diversen Charaktere zu präsentieren, sondern eben auch die Welt in all seinen komplizierten Details immer und immer wieder zu erklären. Denn die Namen der zahlreichen Länder, Orte und wer jetzt wann und wo mit wem Krieg führt, kann einen auf den ersten Blick verwirren und überfordern. Jedoch ist es relativ egal, denn wie das Spiel voranschreitet, bekommt man ein immer besseres Gefühl dafür, was eigentlich in dieser Welt und auf diesem Kontinent gerade so passiert. Und für Clives persönliche Geschichte ist es ohnehin egal, mit wem Sandbreck jetzt eigentlich gerade an welcher Front kämpft. Und auch wenn das jetzt negativ klingt, tragen die verschiedenen Schauplätze und deren Erklärungen zum allgemeinen Worldbuilding bei. Denn der Eindruck, dass doch viel Game of Thrones in FF16 steckt, ist durchaus berechtigt. Denn die politischen Spielchen, wie aber die, Nacktheit und Gewalt ähneln der HBO-Serie sehr. Und generell tut das Dark-Fantasy-Setting dem Spiel extrem gut. Alles wirkt, als hätte es deutlich mehr Konsequenzen. Und auch wenn schon oft in Final-Fantasy-Spielen Charaktere gestorben sind, fühlt sich das sich hier präsentierte vom Impact her nochmals deutlich krasser an. Und auch wenn man sich jetzt fragen sollte, ist es denn überhaupt noch Final Fantasy, kann ich euch ganz beruhigt sagen, ja, vermutlich sogar deutlich mehr, als man erwarten würde. Denn ohne jetzt hier viel spoilern zu wollen, ist Final Fantasy 16 viel mehr Final Fantasy 9, als man tatsächlich denkt. Aber auch über die inhaltlichen Referenzen hinaus steckt so viel mehr in diesem Spiel drin. Nicht nur aus dem eigenen Franchise, sondern Popkultur im Allgemeinen. Wir hatten Game of Thrones schon, aber so werden auch Esper der verschiedenen Länder eingesetzt, wie beispielsweise Jinchuriki aus Naruto. Transformationen ähneln denen aus Dragon Ball sehr stark. Und erstmal verwandelt weiß man nicht, ob man gerade Final Fantasy oder Attack on Titan vor sich hat. Oder es lassen sich eben auch musikalische Nods an Themes vergangener Final Fantasies finden. Namen wie Tiamat, die man aus alten Teilen kennt. Oder Waffen wie Masamune, die Fans schon längst ein Begriff sind. Dieses Spiel ist so vollgepackt mit Referenzen, dass es eine ganze Community benötigt, um sie alle aufzudecken. Es ist wirklich irre, macht aber eben auch irre Spaß.
Wenn man uns keine Stimme gibt, verschaffen wir uns anders Gehör.
Irre Spaß macht aber auch das Gameplay, das vom Devil May Cry-Macher verantwortet wurde. Und es merkt man, es fühlt sich wie eine natürliche Weiterentwicklung dessen an, was wir im 15. Teil der Serie präsentiert bekommen haben. Gespielt wird dabei jedoch Clive alleine. Außer die Möglichkeit, unserem Hund-slash-Wolf-Begleiter Torgel ein paar Befehle zuzuwerfen, agieren alle anderen BegleiterInnen autonom. Das Action-Kampfsystem von Clive mit Cooldown-basierten Skills basiert dabei auf einem ganz einfachen Prinzip. Kleinere Gegner, die werden eh ohnehin in die Ecke geklatscht mit wenigen Skills. Größere Gegner haben neben der HP-Leiste aber noch einen Ausdauerbalken, den es mit den eigenen Angriffen auf Null zu bringen gilt. Einmal geschafft, befindet sich der Gegner für kurze Zeit in einem sogenannten Stagger-Modus. Man kennt es vielleicht aus Final Fantasy 13 noch. Je mehr Hits wir in dieser Zeit schaffen, desto höher wird der Schadensmultiplikator. Das heißt, je mehr Hits wir also schaffen, dank unserer Skills, desto mehr Schaden können wir auf den wehrlosen Gegner machen. Bis man dahin kommt, gilt es für uns als SpielerInnen, aber die Gegner zu lesen, ihnen auszuweichen oder für gar erfahrene SpielerInnen diese zu parieren. Alles, um die Ausdauer auf Null zu bringen und schließlich den Gegner möglichst effizient ins Gras beißen zu lassen. Dabei stehen uns eine Reihe verschiedener Skills der Esper zur Verfügung.
Komm zu mir, Ifrit!
Positiv hervorzuheben ist hier, dass die Fähigkeiten sich alle sehr unterschiedlich spielen und jeder hier eigene Favoriten für sich finden und zusammenstellen kann. Schade ist wirklich nur, dass Clive als einziger spielbarer Charakter zur Verfügung stand. Denn in ein paar Momenten während des Spiels, als sich eine größere Truppe an Charakteren versammelt hat, hat man schon das Gefühl bekommen, wie es auch hätte sein können. Und es hätte verdammt cool sein können. Und doch, der individuelle Spielstil wird über das ganze Spiel hinweg durchweg gefördert. Wenn man seinen Stil und sein Skillset erstmal gefunden hat, kann das Gameplay auf lange Spielsessions dennoch manchmal monoton werden, da man immer die gleiche Abfolge abzielt, auf die immer gleichen Gegner. Denn auch wenn wir im Laufe des Spiels tausende von Gegnern besiegen, sind das in den unterschiedlichen Arealen oft nur Varianten voneinander. So gibt's Puddings, Wölfe oder Schwertkämpfer in gefühlt 20 Varianten, die alle mit den gleichen Skills und den gleichen Patterns angreifen. Das ist einerseits für SpielerInnen, die das Gameplay in Sachen Parieren verinnerlicht haben, super, da man jederzeit reaktiv weiß, wie man agieren muss. Andererseits hat man als Casual Player oft dann den immer selben Ablauf drin, der, wie gesagt, wie eine Spule abgespielt wird. Und doch, am Ende wollte ich immer kämpfen, wollte ich immer weitermachen, weil die Skills doch jedes Mal ein solches Effektfeuerwerk abliefern, das einfach Spaß macht zuzusehen und zuzuhören, unter anderem eben auch wegen der fantastischen Synchronarbeit. In meinem Playthrough auf Deutsch habe ich die Arbeit der SprecherInnen extrem zu schätzen gewusst. Allen voran natürlich Vincent Fellow, der den Hauptcharakter Clive seine Stimme leiht. Vince hat es dabei geschafft, jeder Szene Emotionen zu verleihen, Kämpfe sich wuchtig anfühlen zu lassen und hat mit seiner Passion Nuancen in die Aussprache der Battlesounds verschiedener Esper gebracht, was auf einem ganz besonderen Level ist. Das Einzige, was mich persönlich gestört hat, war die fehlende Lippensynchronität, die lediglich bei der englischen Version gegeben war, weil das Spiel für die englische Version entwickelt wurde. Und wo wir beim Thema Kritik sind, müssen wir auch hier kurz über die Nebenmission sprechen. Denn mit fortlaufender Story werden uns immer mehr Nebenhandlungen angezeigt. Und natürlich habe ich sie für euch alle gemacht. Das Problem ist das Questdesign dahinter. Denn im Grunde sind die Nebenmissionen cool. Jemand hat ein Problem, wir lösen es und als Belohnung erwartet uns ein Stück Lore zu einem Charakter, der Umgebung oder der größeren Welt. Je weiter das Spiel voranschreitet, desto cooler werden die Quests auch, denn plötzlich werden Beziehungen der Main Party weiter vertieft oder die Spielwelt verändert sich aktiv und permanent. All das sind Dinge, die man verpassen kann, wenn man sich keine Zeit nimmt für diese Handlungen. Aber, und jetzt kommen die zwei großen Abers, zum einen reißen sie einen so stark aus den aktuellen Geschehnissen heraus, weil sie einen trotz heftiger Story erstmal 2 Stunden ablenken und etwas anderes tun lassen. Und wie eben angedeutet, ist es auch das Questdesign. Denn das ist, was wir aktiv tun. Und das ist einfach Quatsch. Es sind MMO-artige Fetch-Quests wie verteile Gegenstand A, hol Item B oder der All-Time-Classic töte x-mal Gegner C. Und es over and over again für, keine Ahnung, 50 Quests? Vielleicht auch mehr. Das ging für mich so weit, dass ich den Anfang der Quest komplett geskippt habe, die nervige Aufgabe gemacht habe, nur um die Belohnung in Form der Erzählung am Ende mitzubekommen. Weil das war der einzig sinnvolle Grund, diese Questreihe überhaupt zu machen. Aber all das macht Final Fantasy 16 nicht zu einem schlechten Spiel, nur eben zu keinem perfekten. Final Fantasy 16 ist ein Spiel mit Fehlern, aber auch ein Spiel mit so vielen Stärken, dass man den Controller nie zur Seite legen möchte. Eigentlich geht es sogar so weit, dass ich direkt ein New Game Plus angefangen habe im sogenannten Final Fantasy Modus. Der ist nämlich nochmal schwerer, hat neu platzierte Gegner und bietet für SpielerInnen neue Items und ein erhöhtes Maximallevel. Die Herausforderung ist etwas, das mir total Spaß macht und mich motiviert, die Geschichte gleich ein zweites Mal zu spielen, eben weil das Gameplay mir Spaß macht. Final Fantasy 16 ist ein Must-Play. Es ist das beste Spiel der Hauptreihe seit über 20 Jahren, das sowohl inhaltlich wie auch mit seinem Protagonisten und dem Gameplay in Summe überzeugen kann. Und ich sag mal so, wir haben im Laufe unseres Podcasts schon viel über Final Fantasy gesprochen. Und das hier, das sage ich euch, das gehört zu den Besten. Es lohnt sich und das nicht nur für Fans des Franchises. Wir bedanken uns an der Stelle bei Square Enix, die uns einen Code für diese Besprechung zur Verfügung gestellt haben. Mine hat gestern Final Fantasy 16 beendet und ich bin jetzt kürzlich auch reingesprungen und habe den Final Fantasy Modus gestartet. Dementsprechend, ja, es wird natürlich noch mehr zu Final Fantasy 16 kommen. Es wird noch ein ausführlicher Podcast zu Final Fantasy 16 kommen, einfach weil das Spiel das total verdient hat. Ihr habt es gehört, es hat uns total umgeworfen. Es ist natürlich kein perfektes Spiel, aber es ist eins, das so krass ist, das so viele Fragen offen lässt und wo man so viel drüber reden kann, und da wird es einfach nochmal einen eigenen Podcast zu geben. Lasst mich das Spiel aber im Final Fantasy Modus nochmal durchspielen und dann machen wir das alles ganz in Ruhe und mit so ein bisschen Abstand dann auch, sodass jeder auch Zeit haben konnte, entsprechend ins Spiel reinzuschauen, weil in diesem Podcast werden wir natürlich spoilern. So, aber darum soll es jetzt gar nicht gehen. Heute bin ich hier auch alleine, wie ihr merkt. Ich schmeiß heute mal alleine das Boot und heute soll es einfach um gute Spiele gehen. Und deswegen habe ich mir halt die Frage gestellt, naja, was macht denn ein Spiel überhaupt gut? Und habe deswegen auch so ein bisschen rumgefragt bei euch, liebe ZuhörerInnen, weil ich habe auf Twitter bei mir, auf Instagram habe ich rumgefragt, hey, was macht für euch eigentlich gut? Erklärt es mal mit 1-2 Sätzen. Aber auch bei uns in so Gruppen, ne, wie 2 Stunden später. Ich habe hier Migi und Leonie mal gefragt. Und genau, und da habe ich jetzt einfach so ganz viele verschiedene Antworten zu, was denn für die Leute eigentlich ein Spiel gut macht. Und ich dachte, wir nehmen uns jetzt einfach mal die Zeit, um genau darüber zu reden. Es ist nämlich ein total spannendes Thema, weil was ich jetzt schon bei den ersten Antworten bekommen habe, ist einfach ein sehr unterschiedliches Bild. Also es ist, ich weiß auch gar nicht, wo ich da anfangen soll. Für mich persönlich gesprochen. Und es spiegelt eigentlich auch sehr gut wider, was meine erste Antwort war, die ich auf diese Frage bekommen habe. Denn die erste Person, die überhaupt darauf geantwortet hatte, war Kuro. Kuro hatte nämlich auf diese Frage nur ein einziges Wort geschrieben, nämlich Spaß. Und das ist für mich halt auch so. Für mich war und ist Spaß der ausschlaggebende Faktor, ob ein Spiel gut ist oder nicht. Ben hatte
Ihr kennt Ben wahrscheinlich noch. Avengers-Podcast haben wir mit ihm gemacht. Game-Psychologe auf Twitter. Er hatte auch gemeint so, hey, wir hatten 2019 mal ein Hashtag mit gutes Spiel. Da findest du auch noch mal ein paar Posts dazu. Hab da auch noch mal reingesehen. Und natürlich habe ich selber darauf auch geantwortet. Unter anderem habe ich nämlich geschrieben, dass es was total Subjektives ist. Und dass auch ein objektiv gesehen schlechtes Spiel wie beispielsweise Balham Garden oder Wonderland, Balham Wonderland hieß es, dass selbst ein objektiv schlechtes Spiel gut sein kann für jemanden. Weil wenn ich den Spaß meines Lebens damit habe, dann ist es ja für mich ein gutes Spiel. Ich glaube, hier muss man fast schon ein bisschen differenzieren zwischen einem subjektiven guten Spiel und einem objektiven guten Spiel. Weil ein subjektiv gutes Spiel kann alles sein, kann jedes Feature haben, kann eigentlich jegliches Feature haben, was einen einfach total abholt und total anspricht. Solange es für dich funktioniert, kann alles ein gutes Spiel sein. Und für mich ist es halt, oder ist der eine ausschlaggebende Faktor, der Spaß. Für mich, ich spiele so viele Spiele oder habe schon so viele Spiele gespielt, die objektiv gesehen wahrscheinlich nicht so gut sind. Aber ich hatte total viel Spaß mit denen. Beispiel ist war hier letztes Jahr dieses Valkyrium Elysium, oder war es dieses Jahr? Vielleicht war es auch dieses Jahr. Was, ja, ich sag mal, eher so ein mittelmäßiges Spiel allgemein ist. Aber ich hatte so einen Spaß damit. Ich guck gerade mal parallel in meine Liste. Nee, es ist nicht in der dieses Jahr Liste. Es muss letztes Jahr gewesen sein. Aber es hat so viel Spaß gemacht. Oder Forspoken. Die ganze Welt hat sich über Forspoken lustig gemacht. Hat gesagt, wie cringe die Dialoge sind und ne, wie uninspiriert das Spiel ist. Aber ich habe da gesessen und ich war so, hä? Es macht doch mega Spaß. So, es macht doch mega Spaß, diesen Felsbrocken aufzuladen, auf den Gegner zu schleudern und mit einem Flammenschwert hinterher zu springen. Es ist ja nichts anderes als das, was ich jetzt bei Final Fantasy 16 gemacht habe. Also auch hier, ne, eigentlich objektiv gesehen, schlechte Spiele haben mir in der Vergangenheit auch immer und immer wieder Spaß gemacht. Und auch hier muss man natürlich zwischen Genre auch so ein bisschen unterscheiden, weil jedes Genre oder verschiedene Features in verschiedenen Genres machen natürlich ein Spiel gut oder schlecht. Also ein Strategiespiel sollte entsprechende Komplexität haben, damit es dann gut wird und langzeitig auch Spaß macht und man nicht die Lust daran verliert. Weil ein Spiel kann zwar ein nettes Feature haben, wenn das sich aber nicht über das Spiel hinweg neu erfindet oder verändert, wird es monoton und dann wird es langweilig. Und ist es dann noch ein gutes Spiel? Eher nicht. Deswegen, ein Strategiespiel beispielsweise muss relativ simpel anfangen. Nehmen wir einen Siedler. Baust dir deine Fischerhütte, baust dir ein Holzding und du hast so deine ersten Transportwege. Kannst auch ein Anno nehmen als Aufbaustrategie oder whatever, ist ja egal. Auf jeden Fall kannst du dir diese Sachen nehmen und du hast deine ersten kleinen Transportwege und es ist super satisfying, allein zu sehen, wie deine BewohnerInnen alle, ich sag mal, Glück haben oder sich glücklich fühlen und ihre Bedürfnisse gedeckt werden und sich entwickeln. Auf einmal hast du keine einfachen Bauern mehr, sondern die ersten Siedler, so die ersten, Dorfbewohner, keine Ahnung, was der nächste Step ist, aber ne, die gehen in der Evolution einen hoch. Das Haus entwickelt sich auf einmal, man kann bessere Sachen bauen und je weiter man in seiner Zivilisation kommt, desto komplexer werden die Bedürfnisse und desto komplexer werden auch die Transportwege und die Art und Weise, wie ich Dinge baue und wie ich sie in der Nähe zueinander baue. Und obwohl das Core-Gameplay, nämlich Dinge bauen und Transportwege etablieren, dasselbe bleibt, wird es immer mit voranschreitender Zeit komplexer und fordernder und dadurch nimmt es mich als Spieler auch mehr mit. Und deswegen wird es nicht langweilig, weil es eben nicht immer nur, ich baue jetzt eine neue Holzfällerhütte ist, sondern, oh, jetzt muss ich Schafe irgendwie großziehen, die dann zu Wolle zu Wolle machen lassen, die Wolle dann wiederum zum Schneider, der macht Kleidung für die Menschen. Und das sind so Sachen, die wichtig sind, um Spaß zu machen, damit es nicht monoton wird, weil ich finde, ein gutes Spiel wird nicht langweilig, nie. Und deswegen braucht das jedes Spiel. Und deswegen ist jedes Genre auch anders, weil diese Komplexität, die brauchst du nicht in einem, keine Ahnung, Dungeon Crawler oder in einem Roguelite. Bei einem Roguelite ist es viel wichtiger, dass man Progress verspürt, dass man, keine Ahnung, neue Fähigkeiten bekommt, neue Waffen bekommt und dadurch stärker wird und schneller durch die Anfangsbereiche kommt, schneller zu neuen Bossen kommt und immer ein kleines Stück weiter in dieser Reise kommt. Das ist sowas, was zum Beispiel bei einem Roguelite einfach total wichtig ist. Bei einem Dungeon Crawl, dass man immer besseren Loot bekommt und dass man neue Skills kriegt und dass einfach so diese Core-Gameplay-Elemente immer verbessert werden, immer erweitert werden, immer ein bisschen mehr kommt. Und deswegen, für mich ist es auch Spaß und ich spiele ja auch so viele verschiedene Genres. Ich meine, ihr erinnert euch aber vielleicht auch dran, dass ich schon den einen oder anderen Musu-Titel hier gespielt habe. Das sind diese Spiele, wo du auf einem riesigen Schlachtfeld bist, als übermächtiger Charakter und teilweise 1000, 10.000 Gegner gleichzeitig besiegst. Aber da geht's einfach darum, das ist so eine Satisfaction, es ist so eine das macht einfach insofern total Spaß, weil man einfach sich so übermächtig fühlt. Das mag ich auch in Final Fantasy, habe ich es immer total gemocht, wenn ich so überlevelt war, dass die Bosse für mich so Peanuts waren, so dieses Gefühl von Übermacht. Und das geben diese Musu-Titel einem. Aber ne, eigentlich ist es stumpfes Button-Mashing und dieselben Skills immer machen und ne, so ein kleiner Gegner bedeutet einem gar nichts. Aber das ist halt, das ist Spaß. Das ist für mich einfach Spaß. Und deswegen, das ist für mich so ein gutes Spiel. Und trotzdem gab es jetzt auf meinen Aufruf, sage ich mal, schon ganz viele verschiedene Antworten. Nehmen wir beispielsweise mal hier, okay. Angie sagt eigentlich basically dasselbe. Sie sagt nämlich auch ein verständliches oder selbsterklärendes Gameplay. Also quasi Learning by Doing, keine Lust jedes Mal Tutorial zu gucken. Deswegen, da sind wir wieder beim Thema Gameplay. Das Gameplay muss stimmen, es muss Spaß machen. Spaß ist im Vordergrund. Oder auch hier, Cookie schreibt, der Flow ist entscheidend. Bei mir schnell, ob ich am Ball bleibe. Also ne, das Gameplay, der Flow des Spiels im Allgemeinen muss jemanden abholen. Das muss sich gut anfühlen, wie Tasten und Knöpfe gedrückt werden. Also das Feedback muss entsprechend auch passen. Ich lese einfach noch ein paar vor, weil ich glaube, das ist so ein gesammelter Gedanke, auf den wir gleich zu sprechen kommen können. Ich schaue mal ganz kurz hier durch. Ein Teilkommentar von Kilo X war zum Beispiel, ein nicer Soundtrack darf auch gerne dabei sein. Oder ich hatte hier auf Instagram auch noch ein paar, die dazu gepasst haben. Wenn man das Gefühl hat, auch selbst frei entscheiden zu können. Großer Open-World-Fan und eben eine fesselnde Story mit Charakteren, die einen das Herz berühren, plus epische Musik und die Liebe zum Detail, was die Welt an sich betrifft. Das war nochmal so ein Punkt. Dann hatte ich hier von Tobi, der hatte auch noch geschrieben, gute spannende Storyline ist das eine, aber auch Animation und Grafik an sich, bla 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 bla, ist jetzt, der Rest ist jetzt gerade erstmal für meinen Punkt nicht wichtig. Auf jeden Fall, ihr merkt, einige Leute haben da was zu geschrieben, auch hier, für mich ist auch wichtig ein geiler Soundtrack, der mir auch noch nach Jahren im Gedächtnis bleibt, wie zum Beispiel von Persona 5 oder natürlich wie soll ich es auch anders sein, Zelda. Also das sind so all diese Punkte, viele Leute haben sich jetzt gerade zum Beispiel auf den Soundtrack irgendwie bezogen. Das sind Punkte, die ein Spiel besser machen, aber kein gutes Spiel ausmachen, weil es sind so Sahnehäubchen. Also für mich gesprochen, all das, was ich sage, ist für mich gesprochen, subjektiv. Für mich gesprochen ist ein gutes Spiel ein Spiel, das Spaß macht, das hatten wir ja gerade. Und es gibt einfach Faktoren, die du dazusetzen kannst, damit es noch besser wird, damit es auch noch mehr in Erinnerung bleibt, weil ein Soundtrack ist beispielsweise für mich so ein akustisches Bindeglied im Kopf, weil ich höre dann den Soundtrack und ich denke mir, oh Mann, das Spiel damals war geil. Aber es ist jetzt nicht so, dass ich denke, oh, der Soundtrack ist geil, also ist das Spiel geil. Das ist für mich halt nochmal eine Unterscheidung, ob ich jetzt eine Story spiele oder ein Spiel spiele und der Soundtrack ist gut oder es macht halt richtig Spaß. Also das ist halt, ich habe früher immer gesagt, ich spiele Spiele für die Story, aber das würde ich heute revidieren und sagen, ich spiele Spiele, weil sie mir Spaß machen sollen. Ich habe auch schon Spiele gespielt, die keine gute Story haben, aber halt Spaß gemacht haben, wie eben Forspoken, wo wir wieder beim Thema sind. Die Story war mir fast schon egal. Die Dialoge waren mir egal. Und trotzdem ist mir das im Kopf geblieben und ist jetzt hier auch als positives Beispiel, sage ich mal, weil ich damit Spaß hatte, weil das Gameplay mir Spaß gemacht hat, weil es, ne, wir hatten es eben auch schon mal, weil es easy to learn ist, ne, weil ich kein großes Tutorial brauche, weil ich da jederzeit einsteigen kann und einfach Spaß habe, so mit Magie rumzuwerfen. Ein anderer Punkt, den ich jetzt die ganzen Male habe versucht, so ein bisschen zu ignorieren, ist nämlich das Thema Story. Genzo schreibt zum Beispiel, eine gute Story ist für ihn wichtig. Dann hatten wir hier René, der schreibt auch, eine gute Story, spannend, emotional, beängstigend, gibt einfach zu viele gute Faktoren. Genau, und hier Kilo X, ich habe eben sehr viel von ihm übersprungen, aber er hat unter anderem auch geschrieben, bei Story Games natürlich auch guter Inhalt, sprich Story, Charaktere, Setting etc. Aber auch auf Instagram habe ich entsprechende Nachrichten bekommen, wie zum Beispiel von Steffi, die ja auch sehr im Final Fantasy Ding drin steckt. Also sie schreibt zum Beispiel definitiv durch die Story und durch die Charaktere. Wenn ich mich ihnen super schnell verbunden fühle und mitleide, hat das Spiel alles richtig gemacht. Oder auch Caro, ihr erinnert euch an Caro, sie schreibt auch, also eine gute Story, also so eine richtig gute. Ich will vor der Konsole sitzen und Schmerz spüren, wenn ich schlechte Entscheidungen getroffen habe und hilflos, wenn ich bestimmte Story-Events nicht beeinflussen kann, weil die Welt vielleicht doch einfach unfair sein kann. Also das sind alles so Aspekte, ich guck mal gerade, eine frische Geschichte schreibt Thomas noch von, darf ich vorstellen, ein guter Take für bestehende Genre. Also das Thema Story ist auch immer und immer wieder aufgekommen. Für viele ist auch ein gutes Spiel ein Spiel, das weniger durch sein Gameplay, sondern mehr durch seine Story überzeugen kann. Und ich finde, das ist total fair. Weil denken wir doch mal an Spiele wie die alten Telltale-Sachen. Die waren ja jetzt auch nicht, Gameplay-rich, so Walking Simulator, wie man sie alle so schön nennt, im Allgemeinen. Das sind ja Spiele, die glänzen nicht durch ein krasses Gameplay, sondern von der Geschichte, die sie erzählen. Ich erinnere mich da auch gerade Please Knock on My Door. Und zwar ein Spiel, das ich immer vorgestellt habe, dass ich mal in Berlin mir das erste Mal am Laptop vom Entwickler selbst habe zeigen lassen, wo ich halt damals total hinter war. Ist ein Spiel, wo du eigentlich nur ein bisschen rumklickst, aber die Geschichte war es, die überzeugt hat, weil es um Depressionen ging und damit, wie Menschen damit umgehen und wie das Leben damit ist, um das für Menschen einfach greifbarer zu machen. Total packendes Ding, aber hat halt nicht viel Gameplay. Auch hier steht die Story im Vordergrund. Point and Clicks im Allgemeinen. Was ist das für ein Gameplay? Also sorry, aber klick, 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 klick. Bin ja kein Point and Click-Fan, aber ich sag mal sowas wie Monkey Island. Das ist ja etwas, was die Leute bis heute feiern und gut finden, weil das eine gute Story erzählt. Eine, die dich unterhält, die dich zum Lachen bringt, die, ich meine, diese ganzen Beleidigungsduell-Referenzen sieht man ja heute immer noch überall. Das heißt, ein gutes Spiel muss nicht zwingend Spaß machen wegen dem, was ich tue, sondern kann auch spaßig sein durch das, was ich sehe und das, was das Spiel mir vermittelt. Ich selber werde ein interaktiver Teil dadurch, dass ich überhaupt irgendetwas tue. Aber es macht mir Spaß, innerhalb dieser Welt und innerhalb dieser Geschichte zu sein. Und im Idealfall, bei den besten Spielen, hast du natürlich beides zusammen. Da hast du nicht nur den Musu-Spaß mit riesigen Zahlen und Gegnern, die du in die Ecke klatschst, sondern gleichzeitig auch eine Story, die dich fesselt und unterhält, sofern du das willst, sofern du das magst. Weil am Ende, ich habe es ganz eingangs ja auch gesagt, es ist eigentlich eine Unterscheidung zwischen subjektiv und objektiv. Subjektiv betrachtet, wenn du keine Story-Games magst, dann ist es für dich nicht hilfreich, wenn da eine gute Story hinter ist. Wenn du keine Cutscenes magst und ein Final Fantasy 16 hat 10 Stunden Cutscenes, dann fuck dich das ab und dann hast du keinen Bock darauf. Dann willst du halt lieber, keine Ahnung, ein neues Roguelite spielen, weil das ist Gameplay pur. Und natürlich muss am Ende jeder für sich selber die Frage beantworten, was macht für mich jetzt ein gutes Spiel aus? Und es ist auch so ein bisschen, ich habe ein schönes Video dazu gesehen, weil man kann natürlich auch versuchen, das so ein bisschen wissenschaftlich zu betrachten, ne? Welche Gameplay-Aspekte oder Game-Mechanics können denn von EntwicklerInnen benutzt werden, damit uns denn ein Spiel überhaupt Spaß macht? Also es gibt da so ein Buch, ich komme jetzt nicht mehr ganz auf den Namen, wo aber im Prinzip beschrieben wurde, dass es 6 Kategorien gibt, die man verwenden kann für seine Game-Mechanics, um bei SpielerInnen Spaß zu erzeugen. Das sind dann halt zum einen Sachen wie Teamwork. Nehmen wir jetzt mal ein Sea of Thieves, wo man zusammen auf einem Schiff rumsegelt, wo man zusammen etwas erbaut oder Kämpfe verrichtet, sagt man das so, keine Ahnung, wo man gemeinsam auf jeden Fall Abenteuer erlebt. Das ist zum Beispiel etwas, was Leuten Spaß bringen kann. Oder vielleicht auch so eine Erinnerungsgeschichte. Also vielleicht gibt es einfach Spiele, wo das die eigene Denkkapazität, sag ich mal, angesprochen wird. Ich denke dabei an so Puzzle-Games, sowas wie, wie hieß das nochmal? Ich komme nicht drauf. Später fällt es mir bestimmt ein. Dieses ganz krasse Puzzle-Game, wo selbst ich mir da, wo ich da saß und ich habe mir Sachen aufgeschrieben, wo man sich so richtig merken sollte, okay, jetzt ist das und das, ach egal, das klingt gerade richtig dumm. Aber auf jeden Fall, Memory, ich sag mal, ist auch so ein Aspekt. Dann ein Punkt, Calculation of Odds. Also im Sinne von, es passiert etwas und ich muss abschätzen, was ist jetzt der richtige Handlungszweig. Also gehen wir doch einfach mal zu den Telltale-Spielen zurück, zu Calculation of Odds. Im Sinne von, ich habe jetzt hier eine Entscheidung und daraufhin muss ich sagen, ich töte Person A oder ich helfe Person B. Und ich denke auch an sowas wie einen Pen and Paper und Spiele, die auf diesem Spielprinzip aufbauen. So im Sinne von, ich sag jetzt, ich gehe zu diesem Typen hin und verhandle mit ihm. Und wie diese Verhandlung ausläuft, kann ich aber noch gar nicht sagen, weil ich kenne nur meine Stats, ich kenne aber nicht seine Stats. Und dann muss man halt einfach gucken, wie es ausgeht. Also das sind so Rollenspielaspekte, die da auch irgendwie so ein bisschen reinkommen. Social Status ist ein anderes. Also Ranks in jeder Form, sei es jetzt in einem League of Legends oder in einem Overwatch, wo man dann tatsächlich so eine Zahl sieht oder eben so ein Emblem hat und krass, der ist jetzt Silber 3. Und Valorant spielt da ja auch ganz viel mit. Und generell eigentlich alle großen Competitive-Spiele, die es heutzutage gibt. Und davon gibt es eben dann am Ende diese 6 Kategorien, wo man alles so ein bisschen einteilen kann und wo es einfach kleine Kniffe gibt, wo man Gameplay-technisch einsetzen kann und Spieldesign-technisch einsetzen kann, damit ein Spiel spaßig wird. Ein Spiel sollte selbst ohne Sound, Grafik, ohne Effekte, whatever, einfach Spaß machen und alles, was dann dazu kommt, sorgt dafür, dass es nur noch besser wird. Welchen Aspekt man davon einsetzt. Ich kann ja auch kurz die anderen mal nennen, die dort genannt wurden. Das wäre nämlich noch gewesen Spatial Reasoning sowie Visceral Response. Das sind jetzt die 2, die ich jetzt mal außen vor gelassen habe. Und was man dann am Ende nimmt, das ist ja auch so ein bisschen genreabhängig. Also Memory beispielsweise, meine ich ja gerade schon, ist bei einem Puzzle-Game gut. Teamwork ist bei einem Adventure-Game cool oder kann natürlich auch bei einem MMO wichtig sein. Oder Calculation of Odds, wie gesagt, bei Rollenspielen. Social Status, auch hier bei so Online-Spielen, die einfach competitive sind. Und da gibt's ja so viele verschiedene Möglichkeiten. Und wenn man es schafft, als Entwicklerin genau diesen Punkt zu erreichen, dass das Spiel im Core Spaß macht und dann diese ganzen Bausteine dazusetzt, dann kann man, glaube ich, auch objektiv sagen, dass es ein gutes Spiel ist. Weil wenn, ich sag mal, um auf Siedler-Beispiel zurückzukommen, es macht Spaß, immer und immer wieder die Sachen auszubauen. Und dann packe ich eine schöne Grafik drauf, die einfach total schön aussieht. Und das, wenn ich selbst reinzoome und den bei den Details zusehe, wie sie irgendwas machen, wenn mir das Spaß macht, wenn es auch noch satisfying klingt, wenn ich höre, wie er das Holz hackt, cool. Wenn ich vielleicht noch einen Tag-Nacht-Zyklus habe, der sich auf die Wirtschaft auslegt, cool. Das sind dann Details, die dazukommen. Dann habe ich noch so einen, keine Ahnung, vielleicht leichten Fantasy-Town-Soundtrack dabei, der mir nochmal das Gefühl gibt, so alles ist gerade irgendwie wholesome und schön. Cool. Alles Extras, die das cool machen. Ich bekomme, während ich hier spreche, auch noch immer weitere Antworten rein. Also zum Beispiel der liebe Chris schreibt auch, möglichst wenig wiederholen. Hass es, wenn das Spielprinzip verlangt, dass ich 30 Stunden lang dieselben Dinge tue. Genau, weil das ist ja genau der Punkt, den ich eben angesprochen habe. Dieses, es kann sich wiederholen schon, nur muss es in der Komplexität und in der Varianz einfach steigern. Also ich kill vielleicht immer dieselben Gegner, aber dann mit anderen Skills, mit anderem Equipment oder mit anderen Möglichkeiten einfach an das Thema ranzugehen. Hier von Philipp noch eine Nachricht bekommen. Es ist zielgruppenabhängig. Ja, es ist genreabhängig. So kann man es, glaube ich, sogar sagen. Ein Battle Royale-Spaß ist ein anderer als ein Strategiespaß. Aber alles kann halt Spaß machen, wenn es in den Rahmen passt und wenn es eben genau dieses Ding erfüllt. Franzi schreibt hier zum Beispiel gemütliche Vibes, eine Story ohne Stress, weil den habe ich schon im Alltag genug. Das ist nämlich genau der Punkt. Es ist was Subjektives, was für dich ein gutes Spiel ausmacht. Jemand wie Franzi wird wahrscheinlich Stardew Valley total lieben, weil es wholesome ist, weil es cute ist. Es gibt nicht umsonst mittlerweile die Nische Cozy Gamer, weil das, glaube ich, auf sehr viele Leute zutrifft. Andere brauchen aber die Hektik, brauchen die Herausforderung, den Nervenkitzel und die wollen gar nicht entspannen, sondern die wollen sich mit einer Peitsche selber geißeln und den ganzen Abend irgendwelche Soulborns spielen und boah, das muss man halt wollen und da muss man Bock drauf haben und deswegen, ich glaube, objektiv kann man ein Spiel schon an manchen Kriterien festmachen, nämlich beispielsweise wird das Gameplay immer komplexer, wird es vielseitiger, hat es eine schöne Grafik, eine, die der zeitgerecht ist, ist einen guten Soundtrack, der im Ohr bleibt, der nicht nervig ist, ist die Reaktionszeit, wie das Spiel gerade funktioniert, eine gute, etc., etc., etc. Was aber nicht heißt, dass eine Grafik ein gutes Spiel ausmacht. Ein Spiel, das ein optischer Bombast ist, kann aber so langweilig sein, dass man nach wenigen Stunden schon die Lust verliert. Und andersrum kann ein Spiel, das unfassbar hässlich ist oder überhaupt gar nicht mehr der Zeit gemäß ist, so viel Spaß machen, dass es einen über 10, 20, 30 Stunden irgendwie fesselt, wie beispielsweise ein Vampire Survivors, was ein großartiges Spiel ist, nur ist es optisch halt nicht unbedingt das krasseste auf der Welt. Dahingegen hat mich ein Ghost of Tsushima zum Beispiel gar nicht abgeholt. Es sah zwar cool aus und ich mochte das Setting per se, aber es hat mir einfach keinen Spaß gemacht. Ich kann natürlich nicht den Finger drauf halten. Es gibt einfach so Sachen, da kannst du nicht den Finger drauf halten und sagen, ja, keine Ahnung, das macht jetzt irgendwie keinen Spaß, aber ist es jetzt das Gameplay? Ist es, dass ich so dumm durch die Welt reiten muss? Ist es, dass die Welt überhaupt nicht auf mich reagiert, sondern nur in seinen eigenen Bahnen reagiert? Ist für mich so ein Detail, was mich zum Beispiel immer stört. Bei Ghost of Tsushima war das nämlich so, du konntest eine Quest machen, um so eine geile Rüstung zu kriegen. Wenn du aber zufällig an diesem Ort warst, wo diese geile Rüstung liegt, kriegst du nicht die geile Rüstung, sondern musst erst die Quest anfangen, zu demselben Ort gehen, um die geile Rüstung zu kriegen. Warum ist die Welt nicht so offen und frei, dass ich, wenn ich zufällig da bin, nämlich die geile Rüstung einfach kriege? Und wenn ich dann zu der Quest komme, sagt die Person, hey, hier ist diese geile Rüstung. Und ich sage, Digga, ich hab die schon. Und er ist so, oh wow, okay, krass. Weil das ist genau das, was beispielsweise Breath of the Wild und jetzt auch Tears of the Kingdom gemacht hat. Weil ich kann alles finden, ich kann alles holen, ich kann alles machen. Und am Ende reagieren die Leute drauf. Die wollen mir den Tipp geben, aber ich bin so, hold up a minute, hab ich schon gemacht. Und das macht ein gutes Spiel aus. Unter anderem für ein Open-World-Spiel jetzt gesprochen. Also ich finde, ein gutes Open-World-Spiel ist ein Open-World-Spiel, das mir Freiheiten gibt und nicht vortäuscht, mir Freiheiten zu geben. Und da ist halt Breath of the Wild / Tears of the Kingdom, das sind die Paradebeispiele dafür, weil das ist Freiheit in seiner vollsten und vollendetsten Form. Und ich sag's immer wieder, da sollten sich Open-World-Spiele einfach krass was abschneiden, weil sie einfach das Prinzip komplett genailt haben und Man will immer wissen, was kann ich noch erkunden, was kann ich entdecken und einfach, ohne dass das Spiel dir das in die Nase reiht, ohne dass du jetzt 1000 Quests bekommst, sondern einfach, weil die Welt so interessant ist und ne, hier sind wir wieder dabei, weil das Gameplay, der Gameplay-Loop so viel Spaß macht und ohne die Grafik und ohne die Musik schon so gut funktioniert und genau diese Aspekte das Ganze einfach nur noch amplifieren, einfach noch verstärken und dadurch ein verdammt gutes und eins der besten Spiele des Jahres machen. Weil darum geht's heute in diesem Podcast. Es geht um die besten Spiele des Jahres, es geht um gute Spiele und was Spiele eigentlich gut machen. Von daher, am Ende zusammengefasst ist es das, was ich auch schon anfangs gesagt habe. So ein gutes Spiel ist eins, das subjektiv einem einfach Spaß macht und etwas mitgibt. Sei es jetzt durch das tatsächliche Gameplay oder durch die erzählte Geschichte. Eins von beiden muss es, glaube ich, sein, weil keiner wird ein Spiel nur für die Musik spielen. Es sei denn, es ist Beat Saber. Wobei, das ist auch satisfying wegen dem, was ich tue. Aber ich glaube, es ist eins von diesen beiden. Und das finde ich total interessant, einfach so mal laut drüber nachzudenken. Und das spiegelt sich auch in den Antworten wieder, die jetzt gerade noch reinkommen. Beispielsweise schreibt Kritzko, wenn mich ein wachsender und fesselnder Gameplay-Loop motiviert und mich eine packende Erzählung mitsamt der entsprechenden Präsentation fesseln können. Das ist es. Gameplay und Story. Das sind die zwei Aspekte. Und wenn die in einem Spiel sehr gut zusammenkommen, dann haben wir ein richtig, richtig tolles Spiel und eins der besten Spiele. Das kann man, glaube ich, so sagen. Und deswegen hat mir Final Fantasy 16 auch so Spaß gemacht, eben weil das Spiel genau diese zwei Punkte miteinander verbinden konnte. Und genau deswegen hat mir auch Tears of the Kingdom so gut gefallen, weil diese zwei Punkte für ihre Genre diese Aspekte so gut zusammengebracht haben. Aber das ist jetzt einfach nur eine halbe Stunde von mir laut gedacht und natürlich auch so ein paar Kommentare von euch eingeworfen, die da jetzt so ein bisschen reinkamen. Ich finde es sehr schön, dass wir hier quasi gemeinsam eine Antwort versucht haben zu finden. Es ist nicht leicht, es ist nicht, man könnte da wahrscheinlich noch ewig lange drüber philosophieren, was ein Spiel gut macht. Und ob es überhaupt ein objektiv gutes Spiel gibt, weil auch hier der Geschmack des Spielers oder der Spielerin ist natürlich entscheidend dafür, ob es am Ende gut ist. Man kann eine Skala dran halten, aber dann würde ein Vampire Survivors beispielsweise eher runterfallen und eher schlechter bewertet werden, obwohl es ein so großartiges Spiel ist, was dem Titel gar nicht gerecht wird. Also vielleicht sollten wir doch die Objektivität zum Ende dieses kleinen Gesprächs über Bord werfen und dabei bleiben, dass ein gutes Spiel etwas total Subjektives ist. Und man kann ein paar Regeln aufstellen dafür, was ein auch was jemanden subjektiv berühren kann oder wie man herangehen kann, um ein gutes Spiel zu machen. Aber ob es dann für jemanden persönlich am Ende ein gutes Spiel ist, hängt immer von den eigenen Fähigkeiten auch ab. Das muss man ja dazu sagen, weil ein Spiel, das auf dem Punkt Memory basiert, wird jemandem, der vielleicht competitive ist und lieber den Social Status braucht, weniger gefallen als ne, eben genau andersrum. Und dementsprechend, ne, es hängt auch von den eigenen Stärken und den eigenen Bedürfnissen ab, was man in einem Spiel erreichen möchte. Auch das ist vielleicht nochmal ein ganz wichtiger Punkt, den ich hier nicht vergessen sollte. Aber wie schon gesagt, also wir haben heute hier zwei wunderbare Spiele, zwei, wo ich sagen würde, das sind Game of the Years, beide. Und wir haben eben schon was zu Final Fantasy gehört und zum Ende des Podcasts würde ich jetzt ganz einfach sagen, hören wir uns noch was zu Tears of the Kingdom an. Ich bedanke mich, dass ihr mich hier verfolgt habt bei meinem mit euch zusammen laut denken. Es hat voll Spaß gemacht, weil es jetzt nochmal eine etwas andere Art des Podcasts war, wie wir das die letzten Male gemacht haben, nachdem wir viele Interviews hatten. Hören wir jetzt einfach nochmal eine Matz und ich wünsche euch noch ganz viel Spaß, einen ganz tollen Tag. Unterstützt uns gerne bei Patreon, wenn ihr unsere Podcasts mögt, von Interview bis Lautdenken ist alles dabei. Dementsprechend danke, 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 dass ihr diesen Marvin-Podcast miterlebt habt und ich wünsche euch jetzt ganz viel Spaß mit der Matz. Deswegen sage ich Matz ab. Wie klingt für euch Freiheit? Vielleicht wie das sanfte Meeresrauschen am Strand?
oder wie das melodische Zwitschern von kleinen süßen Birds. Für mich klingt Freiheit so. Seit Mai ist The Legend of Zelda Tears of the Kingdom erhältlich und ganz ehrlich, mir fehlen hier so ein bisschen die Worte, denn sowohl spielerisch wie auch mit seiner Geschichte schafft es der neue Teil des beliebten Franchises, einfach nochmal einen draufzulegen, nochmal mehr zu machen, nochmal mehr zu geben und nochmal mehr zu hinterlassen. Als Breath of the Wild damals zum Launch der Switch erschienen ist, war das für mich groundbreaking. Als jemand, der zu dem Zeitpunkt Open Worlds beinahe abgeschworen hat, war dieses Spiel eine Offenbarung. Das können auch Open Worlds sein. Es gab kaum etwas, das man nicht tun konnte oder durfte. Es gab keine Einschränkung, außer die, die einem der eigene Kopf gesetzt hat. Das Leveldesign mit seiner leeren und doch sogleich vollen Welt war einzigartig für mich und auch unverständlich. Wie schafft es das Spiel so unentwegt, dass ich mich dafür interessiere, was um die nächste Ecke ist? Wieso habe ich nie das Interesse verloren? Ich hatte lange nicht diesen Moment, wo mich ein Spiel so verzaubert hat.
Hold up, wait a minute.
Es gibt zu dem Thema ein wunderbares Video von Game Makers Toolkit, die genau diese Frage beantwortet haben.
They wanted to give players a sense of freedom and exploration, not seen in the franchise since the very first Zelda game on NES. But they also wanted to make sure players were always making progress towards the overarching goal of saving Princess Zelda.
Check das gerne mal aus. Sorry, aber man muss einfach auch mal gute Arbeit teilen, aber ja, let's move on. Und genau davon, von diesen Hold-Up-Minutes, wie wir sie gerade hatten, gibt's auch in Tears of the Kingdom wieder so viele Momente, so viele, oh, was ist denn da? Und so viele, war ich eigentlich schon hier? Tears of the Kingdom ist eine direkte Fortsetzung zum vorher angesprochenen Breath of the Wild, die Geschichte rund um Link und Zelda weitererzählt. Das Spiel beginnt nämlich damit, dass die beiden den Untergrund von Schloss Hyrule erforschen und dort auf eine Art Mumie treffen. Long story short, Zelda und Link werden voneinander getrennt, Zelda ist irgendwo und Link wacht einmal wieder nach einiger Zeit an einem unbekannten Ort auf. Und wenn man sich jetzt denken sollte, warum soll ich dasselbe Hyrule zweimal erkunden, der wird sich tatsächlich wundern. Denn statt einfach dieselbe Map 1:1 erneut zu verwenden, hat sich das Entwicklerteam dazu entschlossen, einen Schritt weiter zu gehen. Oder sollte ich besser sagen, zwei? Denn neben dem mehr oder weniger altbekannten Hyrule erwarten uns auch jetzt kleinere Inseln, die am Himmel schweben, sowie der Untergrund. Eine komplett neue Map, zu der man durch Löcher auf Hyrule gelangt. Und wie auch schon im ersten Teil und in vielen davor gilt es natürlich Hyrule und Prinzessin Zelda vor der Übermacht Ganondorfs, der wieder aufzustehen droht, zu retten. Ähnlich wie in seinem Vorgänger zieht es uns dabei in die vier großen Städte von Hyrule, jeweils auf der Suche nach jemandem, der uns im Kampf unterstützen kann. Innerhalb der Geschichte werden wir so die Weisen der Zeit rekrutieren, die uns bei unserem Kampf helfen sollen. Aber wie auch schon im Vorgänger gilt, nix muss und alles kann. Wer Lust hat, kann sich natürlich gleich Ganondorf stellen. Oder man erkundet erst 100 Stunden Hyrule in all seinen neuen Facetten, so wie Min und ich. Denn mit dem Start der Geschichte ergibt es sich auch storybedingt, dass Link den Arm des ersten Königs Hyrule erlangt. Und fragt mich jetzt bitte nicht, wie das in die Overall Lore des Zelda-Universums reinpasst. I don't know. Und mit diesem Arm erlangt Link eine Vielzahl neuer Fähigkeiten, wie beispielsweise die Möglichkeit, durch jede Decke im Spiel zu gleiten, Gegenstände zu greifen und miteinander zu verschmelzen. Dadurch lassen sich beispielsweise auch Waffen kombinieren, die dadurch nicht mehr nur mehr Angriffskraft, sondern auch Haltbarkeit bekommen. Ein Kritikpunkt, den damals viele SpielerInnen tatsächlich beim ersten Spiel hatten. Freut euch also auf wahnsinnige Kombinationen wie der Doppelstock oder das Schwertschwert oder eben auch der Lanzenwedel. Die kreativen Möglichkeiten, die SpielerInnen dabei an die Hand gegeben werden, sind wieder endlos. Natürlich auch so endlos, dass die ersten brennenden Penismänner echt nicht lange haben auf sich warten lassen. Aber eben auch so kreativ, dass ganze Roboter gebaut werden oder Gerätschaften zum Farmen von Items. Wer dachte, mit Breath of the Wild ein Spiel gefunden zu haben, dessen Möglichkeiten unendlich sind, wird von Tears of the Kingdom überrascht sein. Denn auch wenn ich nichts glauben wollte und konnte, die Fortsetzung hat es geschafft, noch besser zu werden, noch mehr Freiräume zu bieten, noch mehr Möglichkeiten an die Hand zu geben, aber eben auch noch emotionaler zu werden. Denn wie schon im Vorgänger werden die relevanten Story-Elemente meist über Erinnerungen, die irgendwo in der Welt zu finden sind, erzählt. Hier entfaltet sich eine Geschichte, die ich nur zu gerne in einem DLC nachspielen wollen würde. Denn es ist die Geschichte über die Weisen und den ersten König Rauru und wie sie gemeinsam versuchten, Ganondorf zu ihrer Zeit zu besiegen. Besonders spannend ist mal wieder, dass die Geschichte in kleinen Teilen erzählt wird. Und welchen Teil der Geschichte man wann findet, hängt ganz von einem selbst und seinen Abenteuern in Hyrule ab. Aber genau das macht die Erzählstruktur so spannend, weil man erst im Nachhinein bestimmte Momente klarer versteht und Zusammenhänge erkennt, die bis zur finalen Auflösung einen emotional mitnehmen und packen. Es ist eine Geschichte, die motiviert, die Welt zu entdecken und nur immer weitere Gründe liefert, warum es sich lohnt, nochmal über den nächsten Hügel zu laufen, Berg zu erklimmen oder die Schlucht runterzuspringen. Auch weil wieder eine Vielzahl bekannter und neuer Gegner auf einen warten, die das eigene Kampfgeschick gerne und oft auf die Probe stellen. Aber das mag ich. Das mochte ich auch schon in Breath of the Wild. Für mich endete das Spiel erst dann, als ich sagen konnte, gut, ich habe jetzt jede Herausforderung und jeden starken Gegner mindestens einmal besiegt. Erst dann ist mein Abenteuer nach 110 Stunden zu Ende gegangen. Eine Zeit, die ich selten in einem Spiel verbringe. Aber eine Länge, die sich nie nach einer solchen angefühlt hat. Weil es war immer meine Entscheidung und mein Wille, nochmal um die nächste Ecke zu gehen. Das Spiel hat mich nie gedrängt. Ich liebe dieses Spiel und wie es es erneut schafft, Open Worlds zu revolutionieren und den Status quo emporzuheben.
Hold up! Wait a minute!
Meine Podcast-Freunde von 3-2-Play und Darf ich vorstellen, haben gemeinsam einen 3,5-Stunden-Talk über das Spiel gemacht. Große Empfehlung, auch da mal reinzuhören, bis unser spoilerlastiger und ausführlicher Talk zum Spiel, der natürlich noch kommen wird, bis der erscheint. Jedenfalls hieß es auch da.
Ja, ich habe mir tatsächlich, als es in dem Moment, als das erste Mal das Release-Date aufgeploppt ist, habe ich mir direkt eine Woche Urlaub eingetragen und das sagt auch schon viel über mein Hype-Level aus.
Sorry, aber es gibt so viele Hold-Up-Minutes im Spiel, dass man selbst in der Review hier nicht davon verschont bleibt. Jedenfalls, das neue The Legend of Zelda Tears of the Kingdom ist sehr gut. Bitte spielt es einfach, wenn ihr eine Switch habt. Viel Liebe von jemandem, der eigentlich kein Zelda mag. Aber vielleicht muss ich mich bei der Qualität und der Liebe, die ich für die letzten beiden Titel hatte, doch bald mich einen Fan des Franchises nennen. Aber bis dahin freuen wir uns auf kommende DLCs und auf eure Geschichten und Erfahrungen mit dem Spiel. Wirklich, es ist ein ganz großartiger Titel, Leute. Ich will das hören, was ihr erlebt und macht und tut. Lasst uns darüber schreiben. Es ist ein tolles Spiel. Wirklich. Der Dank geht an dieser Stelle raus an unsere UnterstützerInnen auf Patreon, die es uns ermöglicht haben, das Spiel für den Podcast zu besorgen. Mit 2 Euro seid ihr auch dabei und helft uns, dass wir unabhängig sind und wenn wir mal keinen Code kriegen, uns das Spiel einfach holen können. Deswegen Herzen gehen raus, ihr seid die Besten. Tschüss.